Ja, herzlich willkommen zum 47. Datengarten. Auf der Webseite könnt ihr auch nochmal sehen, wo ihr euch subscriben könnt, wenn ihr informiert werden wollt über zukünftige Datengärten. Und da machen wir gar nicht viel drumherum und starten gleich los mit Pat und einer Einführung in den 3D-Druck. Viel Spaß.
Hallo. Schön, dass ihr alle da seid. Ich hoffe, ihr habt Interesse an dem, was ich euch jetzt zeige. Und zwar geht es ums 3D-Drucken. Und ich in der Ankündigung steht, dass ich so einen Überblick bringe, also eine Einführung. Was gibt es so zum Drucken und wie mache ich das? Und letztendlich wollen wir damit enden, dass wir dann irgendwann mal die Drucker anschmeißen und was drucken und euch das auch mal zeigen, wie man das dann direkt benutzt. Aber vorher erzähle ich euch erstmal ein bisschen was über das Drucken. Als ich vorgestern mich hingesetzt habe und angefangen habe, mir darüber Gedanken zu machen, habe ich mich erstmal gefragt, was 2D-Drucken überhaupt ist und was das ausmacht. Ne? Und mir sind eigentlich drei Punkte aufgefallen. Also erstmal ist es ein additives Verfahren. So ein Drucker, der fräst nichts weg oder nicht wie so ein Bildhauer, haut irgendwie Stein weg, sondern der fügt halt Material hinzu. Dann sind alle 3D-Drucker so schichtweise, arbeiten die meistens, also eigentlich alle. Keiner strickt irgendwas oder wie eine Spinne ein Netz spinnt oder so, so arbeiten die alle nicht. Die arbeiten alle immer so in Schichten. Und man kann im Gegensatz zum Fräsen zum Beispiel verschiedene Materialien benutzen in dem gleichen Druck. Also beim Fräsen habe ich halt irgendwie so einen Alu-Block, den fräse ich leer und dann ist es halt immer noch Alu. Wenn ich was mit so einem 3D-Drucker drucke, dann kann ich viele verschiedene Materialien aufeinander stapeln. Genau, Quiz ist ein bisschen übertrieben, aber ich dachte mir, ich frage euch mal, ob ihr denkt, dass, ja, also ob man Häuser drucken kann. Ja. Bitte? So? Ah, jetzt höre ich mich auch. Wie viel waren das Jahres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Also man kann Wände drucken und man kann die montieren, aber Häuser druckt man noch nicht. Hier unten sieht man das ganz gut. In dem unteren Bild rechts, da sieht man, wie so Elemente gedruckt werden, die dann zusammengepuzzelt werden vor Ort. Das Tolle daran ist, man kann das innerhalb von 2 Tagen machen. Ja, man druckt halt so ein paar Wände aus am ersten Tag und am zweiten montiert man die alle und dann ist es ein Haus. Aber Ziel des Ganzen ist natürlich, so richtig ein Haus zu drucken mit so einem Drucker, der praktisch über die Baustelle fährt. Ja, und das Ganze, das wäre halt so die Vision, so ein Haus richtig zu drucken mit allen rum und dran. Die Teile jetzt hier, so die Fenster und so, die sind auch nicht gedruckt, glaube ich. Also habe ich jetzt nicht nachgelesen, aber was gedruckt ist, sieht man da ganz gut im link oberen Bild, diese Wände mit diesem Füllmuster da drin. Das ist halt so das Typische, was da rechts zu sehen ist. Rechts sieht man ja den Druckvorgang. Da wird halt so Zement durchgefüllt und der muss halt schnell abbinden, damit es halt stehen bleibt. Und davon hängt dann die Druckgeschwindigkeit ab und so bauen die halt Mauern. Was die noch nicht geklärt haben, sind so Sachen wie Wärmedämmung und also da ist halt noch ein ganzer Rattenschwanz dran. Aber naja, es kommt. Und man kann dann natürlich Architektur verwirklichen, die halt irgendwie sonst nicht denkbar ist. Also nicht aus Steinen besteht, sondern so halt so eine innere Struktur hat oder. Also die Vision ist schon ganz toll eigentlich. Autodrucken macht man heute, oder? Ja, keine Hand hoch, also ja, nee. Ja, also man hat die Karosserie gedruckt irgendwie in so einem großen 3D-Drucker und da ist auch wieder die Idee, dass man halt irgendwie kompliziertere Strukturen schaffen kann und den Innenraum gleich gestalten kann und so. Also man kann sich das wirklich designen und das dann ausdrucken. Das ist jetzt Plastik, ist nicht so stabil. Sieht man auch hier in dem Bild davor ganz gut. Das sieht echt aus wie so ein Druck. Also wenn ihr sowas schon mal gesehen habt, irgendwie, da sieht man so richtig die Streifen von der stapelweisen Art, das aufzubauen. Dann das hier fand ich, das kam irgendwie vor einem halben Jahr, glaube ich, durch die Presse. Fand ich auch super interessant. Da unten steht es, weiß nicht, ob ihr das lesen könnt, aber das ist ein menschliches Haar da, so im Wesentlichen von dem Bild. Und da drauf steht halt eine Statue. Und Ja, die hat man natürlich auch gedruckt. Dieses Verfahren nennt sich Multiphotonenlithografie. Ja, und findet in so einem Gerät da statt. Die haben halt so eine Frau gescannt und da werden mit wenigen Photonen halt irgendwelche Moleküle dazu angeregt, irgendwelche Zustände anzunehmen, die man nur mit 2 Photonen annehmen kann zum Beispiel. Und dann härten die dann aus, die Moleküle, und so stapeln die was irgendwie 10 Mikron groß ist oder in dem Fall vielleicht 50 Mikron. Da ist natürlich auch die Idee, dass man da irgendwie so Maschinen bauen kann und so Nanomaschinen, kleine, also alles, was man so im Großen auch druckt, irgendwie in klein zu drucken, weniger Statuen, weil es kann ja keiner sehen. Dann das hier, das Foto ist schon, Micha, 2 Jahre alt, ne? Genau. Das haben wir mal im Chaosradio gebracht. Da hieß das Schlagwort Bioprinting. Und ja, muss ich da noch fragen, wie kann man Organe drucken? Ja? Also man kann alles drucken, was man, weiß ich nicht, man kann so Strukturen drucken, ne? Das macht man auch schon, so Hüftgelenke oder, aber die sind dann nicht aus menschlichem Material. Man kann Haut drucken, das ist allerdings auch sehr kompliziert. Und generell das Problem beim Drucken mit lebender Materie ist halt, dass die Materie das überlebt. Das ist halt echt schwierig. So ein Gefäß, also das hier so eine Niere sein, in Wahrheit ist es irgendwas, was gedruckt wird, was Zellen enthält, die Harnstoff produzieren, letztendlich. Also praktisch aus potenziellen Nierenzellen besteht. Aber es funktioniert nicht als Niere, weil die ganzen Gefäße fehlen. Also die ganzen Abfallprodukte müssen weg, die ganzen Nährstoffe müssen hin und so, und das muss man halt mitdrucken und vor allen Dingen auch während des Drucks irgendwie in Gang halten. Und das ist halt echt ziemlich schwierig. Da sind die mit Verfahren, die das wachsen lassen, auf irgendeiner, zum Beispiel, man nimmt irgendwie so ein, habe ich jetzt leider kein Bild, aber man nimmt so ein ausgewaschenes Herz und lässt da neue Zellen wachsen. So, diese Sachen funktionieren da besser schon inzwischen. Aber so dieses Drucken, das sieht man auch hier, da haben sie halt echt so, wie man sich das so vorstellt, oben eine Spritze, lauter lebende Zellen drin. Das Ganze in so einem abgeschlossenen Plexiglasbehälter mit dem richtigen Klima und dann wird da halt so ein Sack voller Nierenzellen gedruckt. Die Idee ist natürlich, ich lege irgendwie abends meine Partyniere ein irgendwie und dann, oder was auch immer, oder ich gehe halt irgendwie zum Arzt und lasse mir ambulant eine neue Niere drucken, das wäre auch ganz toll. Das Interessante, finde ich, ist, wenn man an dem Punkt erstmal ist, wo man die drucken kann, dann wird man sich zurückerinnern an die Leute, die irgendwie toten Menschen irgendwelche Organe rausgenommen haben und die woanders eingesetzt haben und wird es tierisch eklig finden, denke ich. Also weil das ist natürlich viel hygienischer, das einfach zu drucken aus irgendeinem neutralen Fertigzeugs, was man so im Instant-Zellen, ja? Na, Zellen schon. Nee, das sind einzelne Zellen. Die trennen sie halt voneinander und dann bringen die halt in eine Nährlösung und dann ist die Aufgabenstellung halt irgendwie, die Strukturen rauszubauen, sodass die halt auch einander pappen. Aber das ist echt noch in den Kinderschuhen. Also was ganz gut geht, ist halt irgendwelche flachen Sachen aufbauen. Also es gibt so ein Maß, habe ich neulich erst gelesen, ein halber Millimeter, glaube ich. Wenn man 0,5 Millimeter druckt, dann haben die Zellen am Boden ein Problem mit der Versorgung. Also dann kommt die Nährlösung nicht mehr dahin und da muss man halt eigentlich schon Blutgefäße machen oder sowas. Und ja. Wecker? Weg? Weiter weg? Na, mit meiner Nase halt. Ich kann es so machen. Okay. Gut. Okay, Nieren. Also noch keine Organe drucken, aber die Partyniere kommt. Ups. Ah ja. War das nächste? Ja, genau. Triebwerk. Das ist ein Triebwerk. Und druckt man das heute? Ja, 1, 2, okay, 1/2. Ja, druckt man. Genauso wie es da steht. In Einzelteilen allerdings. Und die flippen natürlich aus mit der ganzen Aerodynamik und so und sagen sich jetzt, boah, jetzt kann ich echt hier in meinem CAD-Programm irgend so eine fancy Struktur entwickeln. Und muss mir überhaupt gar nicht mehr Gedanken machen, wie man die zusammensetzt, sondern das wird alles aus Titan oder irgendwelchen Materialien zusammengesputtet oder was auch immer. Mit verschiedensten Verfahren machen die das sicherlich, weil bestimmte Teile verschiedene Ansprüche haben. Zum Beispiel die ganzen Rotorblätter. Dieses ganze Ding ist gedruckt. Also jedes Teil aus diesem Triebwerk ist einzeln gedruckt. Und ja, da gab es auch schon sogar einen Einsatz in einem Flugzeug. Da haben sie irgendwie hinten so ein Teil, was die zwei Düsen zusammenhält. Ich habe das mal so gesehen, ein großes Titanteil gedruckt. Und das ist halt wirklich in so einem Jet drin. Und das ist sogar noch billiger, das herzustellen. Weil gerade bei diesen Materialien haben die sonst halt so viel Abfall. Und der ist halt nicht unbedingt immer, je nach Material, nicht unbedingt wiederverwendbar. Und die benutzen halt gar nicht so viel Material, sondern die bauen das halt additiv auf und sparen damit auch noch Geld. Also ich glaube, in dem, also das hier kann ich dir nicht sagen, habe ich jetzt nicht nachgeschlagen, aber irgendwelche Metalle sicherlich. Ich denke, dass da, diese brauneren Teile sind Titan und ich sehe auch, glaube ich, ein bisschen Aluminium. Weiß ich aber nicht, wie man Aluminium druckt, ehrlich gesagt. Ja, da kommen wir zu gleich. Das erkläre ich gleich mal. Ja? Ah ja. Habe ich noch nicht gelesen oder so, aber kann ich mir vorstellen, ja. Aha. Na, bisher sind es ja so eine Schaufelräder, sind ja Einzelteile. Jede Schaufel ist so ein einzelnes Teil, das wird da zusammengesteckt und so. Allein das schon. Aber wenn du es dann austauschen willst, ich meine, du gehst ja nicht ans Flugzeug ran, machst da auf die Klappe und hängst da so einen Drucker ran und wartest eine Weile, das ist ja auch nicht. Genau. So aufarbeiten, so wie man das so mit dem Reifen macht. Aha. Ja. Hab ich auch nicht gehört. Aber warum nicht? Das hier ist relativ neu. Also das ist jetzt so nicht, aber dass man sowas druckt, so eine Platine irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt. Ich weiß, dass im Club hier einige Leute schon ganz drauf stehen irgendwie. Kann man machen. Ist eine super Sache. Also hier oben links finde ich, ist eigentlich das Schöne. Also ich versuche mal zu erklären, was ich bisher verstanden habe, was die machen wollen, weil das ist ein Kickstarter-Projekt und die haben schon so einen Drucker, da unten rechts ist er zu sehen, der macht so verschiedene Dinge, die man sicherlich in verschiedenen Phasen machen muss und wo man sicherlich diesen Drucker auch für umbauen muss, hier und da. Und ich habe aber nicht so ganz genau gelesen, wo die hinwollen, aber die Idee ist halt so, man benutzt halt irgendwie so eine Tinte, die leitend ist oder isolierend ist vor allen Dingen, und baut damit so eine Platine auf. Mehrere Schichten, auch unproblematisch, man muss nichts mehr ätzen, man kann ganz ausgeflippte Layouts machen, was auch immer. Also da gibt es bestimmt auch eine Menge neue Möglichkeiten. Und man kann es auch vielleicht auch andere Materialien noch drucken, also die flexibel sind. Also so, weiß ich nicht. Das ist so, was ich mir darunter vorstelle. Das Ding soll dann auch noch hier oben rechts druckt halt so eine Grundplatine mit so Leiterbahnen, mit so einem, wahrscheinlich mit diesem silbernen Zeug da. Das Blaue werden wahrscheinlich die Isolatoren sein. Und da unten lötet die auch. So Lötpunkte setzt die da. Und es gibt auch eine Funktion, die habe ich jetzt hier nicht dargestellt. Das Ding kann man bestücken mit SMD-Teilen und dann legt man es einfach auf die Platte da unten, dann wird die aufgeheizt und dann wird das alles verlötet. Also man soll damit praktisch eine Platine herstellen und bestücken können. Ich glaube, das ist das Ziel. Genau, so, das war jetzt der Part mit den vielen Fotos. Jetzt wollte ich mal erklären ein paar Verfahren. Und zwar die industriellen Verfahren, also da kommen wir jetzt hier zum Metalldrucken zum Beispiel. Das sind so selektives Laser-Sintern. Also Sintern ist immer so, da nimmt man so ein Pulver und Schicht für Schicht härtet man da Teile aus und dann baut man so ein Objekt in dem Pulver auf. Und das kann man mit verschiedenen Sachen machen, mit einem Laser zum Beispiel. Und da kann man halt Metalle schmelzen, wenn man einen ordentlichen Laser hat. Oder mit Bindemitteln kann man das Zeug zusammenbringen oder so, ne? Das sind diese ganzen selektiven Sinterverfahren. Elektronenstrahlschmelzen ist eigentlich, wenn ich es richtig verstanden hatte, sowas wie Schweißen. Also man nimmt halt eigentlich man hat so einen Schweißbogen, man nimmt halt, bringt halt Strom durch das Material und bindet damit das Material zusammen. Damit kann man halt auch Metall drucken. Dann Multijet Modeling ist relativ interessant, habe ich aber noch nicht so viel gesehen. Das ist, da baut man halt wirklich ein Objekt auf, ähnlich wie mit einem Tintenstrahldrucker. Ihr kennt so eine Tintenstrahldrucker, die haben halt irgendwie ganz viele Düsen, da spritzt halt verschiedene Farbe raus und stellt euch vor, das wäre jetzt irgendwie Wachs oder irgendwas und man könnte das stapeln. Und in dem Verfahren baut man dann so ein Objekt auf. Da kann man halt ganz viele verschiedene Düsen benutzen. Da geht das Ganze wie mit früher mit den Druckern und Plottern los. Man kann halt dann plötzlich, also mit den Druckern, mehr Nadeln, schneller drucken und so. Das sind ganz interessante Konzepte dahinter. Genau. Dann die Verfahren, die für uns private Nutzer interessant sind, weil die oben die Maschinen so selektive Laser sind, dann zeige ich gleich mal, wie die aussehen. Die sind teuer. Für private Nutzer, das ist das, was wir hier haben, das ist Deposition Modeling, ist, man nimmt halt irgendein Material, schmilzt es und stapelt es aufeinander. Ähnlich wie so eine Sandburg eigentlich. Gibt auch ähnliche Probleme dabei. Dann gibt es noch die Stereolithografie, die gibt es so seit 2 Jahren, ist die auch aktuell mit dem Form One hieß das Ding oder heißt das Ding auch noch. Ist ein Gerät, womit man stereolithografisch was druckt und da nimmt man eine Flüssigkeit, die man belichtet. So ähnlich wie beim Zahnarzt kann man sich das vorstellen, wenn man so eine Füllung aushärten lässt, so ähnlich ist dieses Material. Das wird halt durch Licht, durch UV-Licht oder durch irgendwelche Frequenzen von Licht ausgehärtet und da kann man dann in der Flüssigkeit was drucken. Zeige ich auch gleich. Ja, genau. Erstmal selektives Sintern im Allgemeinen. Also ich hoffe, das sind jetzt 2 Behälter mit 2 Ebenen drin, die man verschieben kann. In dem linken Behälter ist das Material, was man zum Drucken verwenden will und rechts kommt der Druck raus. Ja? Jetzt nimmt man immer praktisch eine Portion mit diesem rollenden Etwas da, was ich gemalt habe, diesem Kreis. Immer so eine Portion, so einen Streifen von Material schiebt man rüber, verteilt es da rechts. Und in dem dritten Bild hier links unten sieht man, wie man dann mit dem Laser, also dieser Schlitten fährt wieder zurück und mit dem Laser härtet man dieses Material dann aus zum Beispiel. Und das verbrennt dann oder verschweißt so richtig und dann kann man in diesem Pulver so ein Objekt aufbauen. Was ganz toll ist bei diesem Verfahren ist, dass man dieses ganze Stützmaterial, also was ich habe hier angedeutet mit diesem kleinen grauen Strich da unten, man kann halt in der Luft drucken, ne, quasi. Man kann halt in dem Pulver einfach irgendwie anfangen zu drucken. Man hat überall Stützmaterial und es bleibt auch da. Das ist eine super Sache, so kann man damit ziemlich alles drucken. Also das Einzige, was man nicht machen kann, ist eine geschlossene Kugel, die hohl ist. Man muss halt irgendwo ein Loch lassen, damit man das Material rausrieseln lassen kann und dann kann man das machen. Rechts unten habe ich diese zweite Seite nochmal dargestellt, wie man das mit so einem Druckkopf machen kann, eigentlich im Prinzip auch wie beim Tintenstrahldruck. Da ist die Idee, man ein Bindemittel einzuspritzen in das Pulver. Das könnte dann irgendein Plastik sein oder so. Man fügt halt eine fehlende Komponente hinzu, die bindet das ab. Und da an dem Punkt kann man nämlich auch Farbe einfügen. Da kann man halt praktisch sein Bindemittel mit Farbe versetzen, mit Pigmenten, die man einfügt. Und da kann man ziemlich wirklich so drucken, wie man sich eigentlich so einen Fotodruck vorstellt, auch in 3D. Und das machen die halt in diesen Kaufhäusern, wo man hingeht und sagt, so, jetzt scan mich mal. Und dann nehme ich meine Statue mit nach Hause. Wer das schon mal gesehen hat in der Presse, die sind halt so hergestellt und die haben dann auch wirklich die Farbe von dem Scan. Ähnlich wie wir das bei dieser Frau gesehen haben, die davon, habe ich ein bisschen schnell überblättert, aber mit diesen ganzen Kameras umgeben ist, die alle gleichzeitig ein Foto schießen und aus dieser Information kann man dann halt einmal das 3D-Modell kriegen und einmal auch die Farben. Und das macht man damit, genau. So sehen so Maschinen aus, vor allen Dingen, wenn man ernsthaft drucken will. Also die gibt es auch noch größer und so. Es gibt da so eine Firma in den Niederlanden, die so richtig auf Bestellung Sachen drucken. Da kann man halt sagen, okay, ich habe hier so ein 3D-Objekt und das möchte ich gerne ausgedruckt haben in Kupfer und schickt mir das mal zurück. Und die haben so richtig große Maschinen, wo dann so Blöcke mit diesem Pulver rauskommen und da sind dann die ganzen Bestellungen drin, die müssen die dann ausbuddeln. Das ist auch ein klasse Job, glaube ich, wenn man da so dann die ganze Zeit mit Pinsel wie so ein Archäologe die Sachen ausgräbt. Allerdings mit Maske auf natürlich, dicken Handschuhen vielleicht, wie auch immer. Genau, also ja, nicht besonders spektakulär, aber was man sieht auf jeden Fall, die Dinger sind geschlossen, weil dieses Pulver ist halt nervend. Na, je feiner das Pulver ist, desto feiner kann ich drucken und desto schlechter geht es meiner Lunge beim Einatmen. Und genau. Und teuer sind die Dinge halt auch. Hier ist nochmal, da sieht man links, wie jemand sowas rausholt aus so einem Pulver. Ich sehe jetzt nicht, wie es ansaugt, aber er wird es wahrscheinlich in der Hand haben und dann mit dem Pinsel reinigt er das. Und da kann man, mit dem Verfahren kann man halt wirklich Maschinen bauen, die funktionieren. Also da gibt es so, Da gab es so einen Künstler, der hat am Meer, am Strand irgendwie so eine Laufmaschine gebaut, die mit dem Wind laufen. Ich weiß nicht, wer das mal gesehen hat. Und so ein Ding kann man einfach ausdrucken und dann stellt man es auf den Boden, dann pustet man und dann fährt es halt los. Oder einen Ottomotor mit Kolben und so, kann man alles machen. Ne? Man muss halt bloß sehen, dass überall das Pulver rauskommt. Der ist dann beweglich. Das ist halt ein Riesenvorteil von dem Verfahren. Hier rechts sieht man bei so einem Lasersintern dann, wie es da aussieht. So mit Feuerwerk. Das ist halt diese Pulverschicht und von oben kommen halt ein oder mehrere Laser, keine Ahnung, wie das, ob das lange belichtet ist, die dann halt die Strukturen da aushärten in dem Material. So, nochmal zum Sintern. Also man kann halt Material drucken, super klasse, so für Schmuck oder irgendwelche Jet-Teile. Ganz wichtig, Keramik ist halt auch ganz interessant, wenn man, es gibt so Keramikpulver, das kann man auch abbinden und dann kann man es danach in den Ofen stellen und dann aushärten und dann ist es halt irgendwie Keramik. Das ist auch ein schönes Zeug zum Drucken, aber auch ein bisschen teurer. Genau, die Verfahren thermisch Bindemittel, haben wir gesagt, Stütz. Also ja, also das ist nicht so teuer. Wenn du jetzt hier bei Shapeways zum Beispiel einfach so einen Auftrag bestellst, das geht so mit ein paar zig Euro los. Also um Schmuck zu drucken. Da gibt es so Leute, die stellen halt Schmuck her und das ist schon recht preiswert. Also die denken halt in großen, ne, die drucken halt so große Blöcke aus und wenn da halt so irgendwo so ein kleiner Ohrring dabei ist, ich glaube, das interessiert die nicht allzu sehr. Das ist also doch, also wenn man es so bestellt, ist es recht preiswert. Aber sich so eine Maschine hinzustellen, ist halt echt aufwendig, ja, mit allem drum und dran. Und das macht halt keiner. Genau, das nächste Verfahren, was man eigentlich auch zu Hause machen kann und wo es halt auch eine Maschine gibt, die aussieht wie eine Kaffeemaschine eigentlich im Wesentlichen, die man sich gerne in die Küche stellt und ach Mensch, Löffel, den drucke ich mir mal. Ich weiß nicht, ob jetzt das Foto davon, nee, erst das Verfahren, na gut. Okay, und dann erkläre ich erst das Verfahren. Also, da ist diese Flüssigkeit, die man halt mit Licht aushärten kann in diesem Behältnis. Und da drin ist so eine Art Bodenplatte, die hoch und runter gefahren werden kann. Also im linken Bild, das sind zwei verschiedene Varianten von dem gleichen Verfahren. Ist aber mehr oder weniger deckungsgleich. Einmal kommt das Licht halt von oben und einmal von unten. Und unten, diese Platte geht halt bis auf den Boden rauf und da bleibt halt genau so eine Fläche von der Flüssigkeit übrig, die man jetzt drucken will. Genau die Höhe, die Druckhöhe. Und dann schmeißt man von unten ein Bild ran. Entweder mit einem Laser oder mit einem Beamer. Ich habe mal irgendwas gelesen über so einen Menschen, der so ein Ding selbst gebaut hat und der hat einen Beamer genommen, hat die ganzen Filterlinsen rausgenommen, so damit auch ordentlich UV-Licht rauskommt. Und hat dann halt 8 Sekunden, glaube ich, belichtet, jede Schicht. Und hat halt einfach das Bild unten dran geworfen und dann entsteht halt immer so ein zweidimensionales Bild, was unten eine Schicht bildet und der Stempel fährt dann kurz hoch ein Stück und so weiter und so fort. Und irgendwann, wenn man das Ding dann rauszieht, diesen Boden, dann hängt da dieses Objekt dran. Das Zeug, ich habe es angedeutet, ist giftig, weitestgehend, also zumindest was ich davon gesehen oder gerochen oder was auch immer habe. Ist halt ein kompliziertes Polymer, was speziell angepasst ist und ja, es gibt es auch schwierig mit den Farben irgendwie, man kann irgendwie nicht jetzt das Zeug in Rot bestellen, ich glaube es gibt verschiedene Graustufen inzwischen oder durchsichtig, genau. Rechts ist ein Bild, da macht man das gleiche eigentlich nur andersrum, also da geht man mit dem Boden runter und immer die oberste Schicht, wo die Flüssigkeit gerade aufhört, belichtet man. Ja, die haben Vor- und Nachteile, das Rechte kann man halt, und deshalb habe ich es auch reingenommen, relativ selbst, leicht selbst machen. Was kommt im nächsten Bild? Das ist dieser Form One, diese Kaffeemaschine. Da ist jetzt hier diese in der unten, auf dem Basisgerät ist dann halt dieses orange Becken, in dem man so einen Liter Flüssigkeit einfügt oder eigentlich genauso viel, wie das Objekt nachher wiegt, am besten. Ne? Das wäre ideal. Und dann fährt dieser Boden da in diese Flüssigkeit rein und fängt halt an zu drucken. Und diese ganzen Stützstrukturen sieht man da ja, weil er auch nicht, er hat genau das gleiche Problem, bloß umgekehrt. Also er kann auch nicht stapeln, aber nicht in die andere Richtung. Deshalb ist der Stützmaterial so ein Hängmaterial. Und das kann man aber nachher mehr oder weniger leicht abbrechen. Diese Sachen muss man auch noch aushärten, wenn man die so ein bisschen stabil haben will. Da stellt man die dann irgendwo hin, wo noch eine Lampe ist und nochmal so einen Tag gären lassen, damit es nicht gleich wieder zerbricht. Aber das Verfahren macht wirklich gute Ergebnisse. Also da wird man ziemlich genau mit. Na, 8 Sekunden für so eine Beamerbelichtung. Ich weiß nicht, so ein Laser. wenn man den stärker wählt kann und gut damit umgehen, also gut, den gut steuert, kann man bestimmt noch ein bisschen beschleunigen, aber 8 Sekunden pro Schicht. Okay, super Aussage. Ja, klar, Rettung. Danke. Genau, das ist der Grund, warum ich die zweite Skizze da eingesetzt hatte. Da kann man das ziemlich leicht selbst machen. Also man nimmt halt ein Glas, baut so eine Konstruktion, so ein Stativ da drum rum, damit man einigermaßen gesittet da hoch und runter fahren kann mit diesem Teller, der in dieser Flüssigkeit ist, und belichtet halt die oberste Schicht und fährt diesen Tisch halt runter. Und da muss man halt wirklich oben einen Beamer haben oder meinetwegen auch eine Lasersteuerung oder so. Und dann kommt sowas wie rechts raus. Ich weiß nicht, was es ist, aber ist auch bestimmt ganz akkurat. Hm? Ein Riesenrad. Ja. Oder wie so ein Kleckstest. Ich weiß nicht. Nee, ist bestimmt, also ich meine, man muss es jetzt abwaschen. Ne? Das ist halt, da klebt noch dieses Zeug dran. Man wäscht es jetzt ab irgendwie und dann härtet man es aus und dann ist es vielleicht eine Figur oder so. Ich hatte sowas mal in der Hand, die sind ziemlich genau damit. Also du kannst halt, also letztendlich mit der, bestimmt ja der Laser, die Genauigkeit des Lasers über die Aushärtung, und damit kannst du halt ziemlich kleine Voxel setzen, also ziemlich kleine dreidimensionale Pixel. Genau. Das kann man eigentlich wirklich zu Hause machen, wenn man einen Beamer hat, den man auseinandernehmen will. Ein Glas und so ein Teller und ein Stativ. Kann man eigentlich fast mit anfangen. Und dieses Zeug. Na, diese metallischen Sachen sind da zusammengeschweißt. Also, wenn du da ideale Bedingungen hast, kannst du das halt, ist das halt nachher Metall geschmolzen, also wie gegossen. Ja, warum? Ja. Also ich denke auch, dass beim Guss, den Guss eigentlich schwerer zu steuern ist als so ein Sintern. Und wenn du halt die Schmelzbedingungen idealisierst irgendwie, dann kannst du bestimmt also da performen auf der Festigkeit. Ne? Ich weiß nicht, wie weit die da jetzt sind, und klar sagen die, ja, ich baue das in meinen Jet ein und so. Ich weiß nicht, ob die dann abstürzen oder aber da wagen sich halt viele Firmen einfach voran und versuchen halt irgendwie einen Schritt zu gehen, und auch zum Teil irgendwelche Regierungen, die sagen so, wir machen jetzt unsere Jets, drucken wir jetzt oder so. Da hängt viel dahinter, aber man muss sich das halt mal ausmalen, was man so alles machen kann und wie auch sich so Industrie ändern kann. Ne? Also, ja, aber das führt jetzt ein bisschen weit. Stereolithografie, genau. Fotopolymer heißt es, ganz klar. Belichtung, genau. Giftig. Das war wichtig an der Folie. FDM ist das, was wir hier machen. Da nimmt man Plastik. Ah, das kann ich jetzt verbildlichen hier richtig schön. Das ist so dieses Zeug, was wir da drucken. Und schmilzt es. Durch so eine Düse durch. Und zwar, also das ist so unterschiedlich. Ich habe versucht, so ein bisschen, die roten Stellen sind die heißen Stellen und die lilanen Stellen sind die kühlen Stellen und die blauen Stellen sind die ganz kalten Stellen. Von oben wird so Material eingefügt, halt, wie ihr habt das gesehen, das ist halt so ein langer Strang hier, so ein Plastikschnur, die wurden früher benutzt, um irgendwelche Linoleumböden zu verschweißen eigentlich. Und die ersten Filamente, die man so gekriegt hat, die waren dann auch ziemlich ungenau, ja, also nicht gleichmäßig genug für diese 3D-Drucker. Und ja, also man führt halt oben mit so einem Rädchen einfach, so einem Extruder, der ist zum Beispiel hier hinten ganz gut zu sehen, führt man das Material ein in eine Spitze, die aufgeheizt wird. Und das ist so ein kleiner Pott, da schmilzt das Material und dann unten ist die Spitze und da ist ein kleines Loch drin in dieser Spitze und da kommt das Material dann raus. Meistens ist diese kleine Spitze dann kleiner als das Material, was oben reinkommt, vom Durchmesser her. Das Problem, was man da lösen muss, ist, dass es oben kalt sein muss, unten soll es abkühlen und in der Mitte soll es warm sein, damit das Material schmilzt. Damit es unten kalt bleibt, nimmt man einen Lüfter einfach, der das gedruckte Material sofort abkühlt. Die sieht man überall. Hier sind zwei dran. Hier ist auch ein Lüfter dran, der das gedruckte Material sofort abkühlt, sodass es dann auch stehen bleibt und vor allen Dingen für die nächste Schicht wieder bedruckt werden kann und das nicht ganz wie so eine Sandburg zusammensackt. Was man auch gerne macht und was auch echt gut sinnvoll ist, ist noch einen zweiten Lüfter einzubauen, der die Stelle kühlt, die kühl bleiben soll, über dem, da wo das Filament einfließt. Weil wenn da oben die Hitze aufsteigt, dann geht es bei diesem Transport schief. Also wenn das Material weich wird und nicht mehr reingeschoben werden kann, das sind so Sachen, wenn so ein Drucker hängen bleibt. Das ist auch noch so ein Ding mit, wenn man so einen Druckkopf hat und da vorne jetzt irgendwie so ein, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber hier sind so eine Stepper-Motoren dran an diesen Geräten, die sind so groß. Wenn ich den jetzt hier auch noch drauf montiere auf den Kopf, dann ist der ziemlich schwer und das Ding ist relativ langsam zu fahren, beziehungsweise der ganze Aufbau muss stabil sein. Und um diesen Motor wegzukriegen davon, kann man so einen Bauenzug einsetzen. Das sind diese Dinger hier, hat nicht jeder Drucker, eigentlich weniger, aber diese hier schon. Da nimmt man halt den Motor weit weg und kann durch einen Schlauch das Material durchschieben. Ansonsten ist das gleiche Prinzip. Was man da so ein bisschen ein Problem mit hat, ist, wenn das Filament nicht ganz in den Schlauch passt, ich habe es auch so ein bisschen angedeutet, dann entsteht da so ein bisschen Toleranz, die man nicht unbedingt haben will, weil man das Material gerne gezielt vor- und zurückschieben will auch manchmal. Und wenn da so ein Bogen drin entsteht, dann wirkt sich das negativ aus. Dann gibt es noch, ja, habe ich eine verloren? Nee. Druck mit ABS? Achso, ja genau, PLA. Also die anderen waren hier mit PLA. Das ist so, das ist das einfache Verfahren. Das ist dieses Zeug. Es gibt da zwei Materialien, hauptsächlich mit denen ich drucke zumindest. PLA, das ist, komme ich auch noch gleich zu, so ein biologisch mehr oder weniger abbaubares Produkt. Und dann gibt es dieses ABS. Das ist so das Plastik, was jeder so kennt, aus denen so Sachen gemacht werden. Komme ich auch noch zu. Und wenn ich mit PLA drucke, dann habe ich hier so 200 Grad in dieser Spitze und dann das Material ist ganz, ganz locker. Wenn ich es so staple, dann bleibt es auch so, wie es ist beim Abkühlen. Das ist bei diesem ABS ist das nicht so. Das Material, wenn es anfängt abzukühlen und man so schichtweise so ein Objekt aufbaut und dann verbiegt es sich gerne, weil irgendwie das Material, was später mal da sein wird, einfach fehlt. Ja, also das ist halt irgendwie das, was schon gedruckt wurde, wird kalt und biegt sich hoch oder die einzelnen Schichten lösen sich voneinander, weil das Material halt noch arbeitet, wenn es abkühlt. Und um das zu verhindern, muss man, wenn man mit diesem ABS druckt, erstmal die Spitze ein bisschen heißer machen, weil dieses ABS ein bisschen später oder ein bisschen bei höherer Temperatur schmilzt. Und man heizt dieses Bett auf, damit ständig der ganze Block, den man bisher gedruckt hat, warm bleibt, damit es dann erst abkühlt, wenn alles Material da ist und keine Chance mehr ist, sich irgendwie unnötig zu verbiegen. Genau. Und deshalb hat der Drucker kann das nicht, beziehungsweise nicht in dem der Konfiguration, aber der hier hat so ein Metallbrett Bett darunter und so ein paar Heizelemente und der kann halt diesen Boden aufheizen. Und wenn man ganz gut drauf ist, dann macht man auch noch vorne zu und macht so einen richtigen Klimaschrank, dann ist es noch einfacher. Oder beziehungsweise in die Ergebnisse noch besser. Ja, klar. Mindesthöhe? Ja, ja. Also klar, Klimaschrank ist sowieso dann die Lösung erstmal für alle Probleme, also konstante Temperatur innen drin überhaupt. Allerdings die Idee von diesem Heizbett ist, dass man von unten die Wärme einführt in das Material und die dann einfach hochsteigt die ganze Zeit und durchfließt durch das Material. Und das geht eigentlich ganz gut. Ich weiß jetzt keine Zahlen dafür, aber man kann halt, also bei kleinen Objekten, die kann man auch so drucken, ohne ein Heizbett. Aber wenn man größere Sachen macht, die höher sind, dann muss man halt durchheizen. Und es geht eigentlich ganz gut mit so einem Heizbett. Viel schwieriger ist, wenn du irgendwie sowas druckst, ja, oder irgendwie so druckst, dann ist halt nicht viel Material, wo die Hitze hochsteigen kann. Oder du fängst irgendwie an, irgendwo zu drucken, indem du auf irgendeiner Stütze, die ganz dünn ist oder so, fängst du wieder an zu drucken. Da steigt die Hitze sicherlich nicht auf. Das sind auch so Sachen. Also man kann dann bestimmte Konstruktionen auch nicht so gut mit ABS drucken eigentlich. Es sei denn, man schließt es richtig. Es geht ja nicht um die Leitfähigkeit der Wärme an sich. Also ich meine, wenn es schnell genug leitet, dass es überhaupt... Es absorbiert ja nicht unbedingt die Hitze, aber wenn es langsam leitet, dann muss es eigentlich in der Druckgeschwindigkeit die Hitze hochleiten. Ne? Ich füge ja von oben auch Hitze zu. Also ich kann, so genau kann ich dir jetzt auch nichts sagen dazu, aber weiß ich nicht. Also das Material bleibt auch warm, also es wird auch nicht weggeleitet an die Luft. Die Luft ist aber da eher so das Ding. Ne? Also Luft ist ja auch nicht gut wärmeleitend. Aber wenn du natürlich von unten Wärme hinzufügst, wo soll die hin? Also die fließt schon durchs Material. Vielleicht langsam, weil es nicht so gut leitet. Ja. Genau. Jetzt hier, das sind so die, das ist die Revolution eigentlich in Maschine. Das sind Drucker, die sich selbst drucken. Also nicht wirklich, aber die Idee von den Leuten, die diese Drucker gebaut haben, ist halt, wie kann ich einen Drucker konstruieren mit Teilen, die ich möglichst selbst ausdrucken kann. Also möglichst viele. Bei dem linken Drucker sind es so diese weißen Teile, die ganzen Verbindungsstücke. Was man gerne so beim selber Drucken weglässt, sind diese ganzen Sachen, die ziemlich genau sein müssen. Zum Beispiel diese Gewindestangen, die das Ganze zusammenhalten, oder die Achsen, auf denen der Schlitten fährt, oder unten, also Riemen sind halt auch schwierig, sind so komposite Materialien auch, die hart und elastisch sein müssen und so. Oder nicht, ja, doch, genau. Und auch die Platinen kann man natürlich nicht drucken, auch die Motoren kann man nicht drucken, die Schrauben nicht, eine ganze Menge kann man nicht drucken. Aber dadurch sind ein paar Konstruktionen entstanden, die sehr geschickt sind eigentlich, also sehr geschickt mit dem Material umgehen. Rechts zum Beispiel ist so die neueste Generation von diesem Prusa-Modell, die basiert eigentlich auf einer großen gelaserten Plexiglasplatte, die das Ganze irgendwie, die so einen Rahmen bildet, und der Rest sind ein paar Gewindestangen mit Verbindungsstücken. Also man geht halt eigentlich irgendwie in den Baumarkt, kauft sich ein paar Gewindestangen, ein paar Schrauben, bestellt sich im Internet irgendwo ein paar Schrittmotoren, das ist noch schwierig, und ein paar Lüfter und so, aber dann kann man das Ding zusammenbauen. Wenn man diese Teile lasern kann oder vielleicht auch fräsen, in dem das Bett sieht auch nach Aluminium aus. Ja? Okay, ja. Mhm. Genau. 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 Also was, ja, genau, also X und Y ist nicht ganz richtig, weil, also einmal, wie man das an der Konstruktion da sieht, ist, also das Ding fährt hoch und runter, der Kopf, ja, die Bodenplatte bleibt stehen. Also die Z-Achse wird der Kopf bewegt. Ist egal, eigentlich bei beiden. Bei beiden wird der Kopf hoch und runter bewegt, nicht die Platte. Hier wird die Platte bewegt, also die Platte hier ist gerade oben, die Platte ist gerade unten, da geht die Platte runter. Ja, komme ich nochmal zu, deshalb... Ach so, ah ja, okay. Okay, mache ich, versuche ich.
Die Frage war, ob wie bei dem Prusa i3 die Z und X und Y-Richtung funktioniert. Also, ja. Wenn ich das richtig gesehen habe, war das nur die Z-Richtung, und durch das Bett wird die X- und Y-Richtung gefahren.
Nee, also...
Ach nee, Quatsch, genau. Ich sehe ja gerade den...
Okay. X-Richtung oder Y-Richtung, ich weiß nicht, wird auch der Kopf bewegt an dem Modell. Der Schlitten fährt nur in eine Richtung hier. Okay. Der fährt nur vor und zurück. Aber man kann das natürlich, ja, das sind alles kartesische Automaten oder kartesische Roboter irgendwie, die irgendwie versuchen, X, Y, Z anzusteuern, und das kann man machen, indem man den Boden bewegt und den Kopf stillhält, oder indem man den Kopf bewegt, also je nachdem, es hat alles Vor- und Nachteile. Wenn man den Kopf nicht bewegen muss, ich habe mal so ein Video gemacht, da wollte ich beim Drucken zugucken, und da war so ein Drucker, der natürlich den Kopf stehen lässt, wo nur der Boden sich bewegt, ganz super praktisch. Weil dann kann man ganz besser zugucken, als wenn man eine Kamera montiert am Kopf.
Wer hat doch dann meistens das Wobbling-Problem, oder?
Das Wobbling-Problem, ja. Ja, ja, also klar, das Ding wackelt beim Drucken. Ja. Wobbeln, genau. So, das sind, der linke steht hier. Der rechte, den habe ich auch noch nicht gesehen. Er ist aber von MakerBot, und die haben halt unheimlich viel gemacht in dem Bereich, und die behaupten, oder haben als eine der ersten behauptet, so ein Ding out of the box anzubieten, womit man losdrucken kann. Es gibt inzwischen so viele andere Drucker, ich weiß nicht, ich habe irgendwo eine Liste gesehen, da waren es mal 200, 300 oder so, es sind, glaube ich, jetzt noch mehr. Man kann jetzt überall in jedem Laden, bei Chibo kann man schon einen 3D-Drucker kaufen. Die sind oft, wenn sie billig sind, relativ klein. Da kann man dann kleine Sachen mitmachen, aber man kann sich da schon mal ranpirschen an das Thema. über Qualitäten kann ich da gar nicht so viel sagen, aber wenn man was, wenn man eine kleine Maschine hat, dann ist die einfach stabiler. Die Achsen müssen nicht so stabil sein, weil sie kürzer sind und so. Also da geht schon, die Genauigkeit sollte da nicht unbedingt schlechter werden. Wenn man das Ganze viel größer bauen will, dann muss man da schon ganz anderes Material benutzen, ne, Lukas? Genau. Genau, ja. Ja, und die fahren auch beide den Boden hoch und runter. Ja, weiß ich auch nicht. Mehr ist da auch gar nicht zu sagen. Die können halt drucken. Da kann man halt einfach so einen Pfeil reinstecken. Erkläre ich auch noch gleich. Die Materialien, die will ich noch ein bisschen nachholen. Also PLA haben wir gehabt. Das ist dieses Zeug, was man irgendwie in den Wald werfen kann und dann dauert es irgendwie 50 Jahre, bis es weg ist oder bis es kleiner ist. Und ABS ist dieses Zeug, das wirft man in den Wald und es braucht dann 500 Jahre, bis es im Grundwasser ist. Und das PC und PVA und Nylon, da weiß ich, habe ich noch nicht mit gedruckt. Kann man aber auch thermisch erhitzen und dann verformen. Thermisch verformen. Teig. Und also Schokolade ist auch noch so thermisch. Zucker ist auch super interessant thermisch. Weil der kandiert ab einer bestimmten Temperatur. Also man kann halt mit der Drucktemperatur die Farbe wählen, so ein bisschen. Das ist halt ein super toller Effekt, den man da nutzen kann. Zement haben wir auch schon gesehen. Und ja, Schokolade ist auch thermoplastisch und Teig ist halt eher so chemisch, ne? Also das muss man dann backen. Es gibt Tatsache Bäcker, die ihre Torten damit beschriften, mit so Druckern, die eigentlich so ein 2D-Bild draufmalen. Aber man kann natürlich, wenn man Zeit hat und mit Wärme und Kälte gut umgeht, natürlich auch Schokolade irgendwas drucken. Genau. Genau, ach so, genau, Wärmeempfindlichkeit ist noch ein schönes Stichwort. Wenn ich dieses Plastik gedruckt habe, dieses PLA hier, das wird so ab 50 bis 80 Grad relativ müde. Also man kann halt zum Beispiel keinen Eierbecher daraus machen oder sowas oder irgendwelche Sachen, die wärmeausgesetzt sind. Ich habe mal so Knöpfe für einen Grill gemacht, so Drehknöpfe, die sind dann von innen irgendwann so weich geworden, dass die dann halt abflogen, auch irgendwie nicht so gut. Dieses ABS hält ein bisschen mehr aus, aber fängt auch so ab 80 bis auch knapp 100 Grad, glaube ich, an, weich zu werden. Oder zumindest das nachzugeben. Filamente. Also Filamente nennt man das hier. Das sind halt diese Plastik in Stangenform. Dieses ABS, da will ich nochmal kurz was zu sagen. Acryl, Nitril, Butadien, Styrol. Was auch immer. Das ist ein Teerpolymer aus Monomeren zusammengesetzt. Das sind halt verschiedene Moleküle, die sich irgendwie, wenn man sie zusammenschmeißt und heiß macht, verketten miteinander zu Polymeren halt. Da sind so ein paar Kennzahlen, 220 bis 250 Grad. Man kann, also das gibt es auch alles immer so ein extra mit Zusatz und dann kann man es noch heißer machen. Aber das sind so die Drucktemperaturen, die man benutzt. 230 bis 280 Grad habe ich auch schon gedruckt, auch schon PLA gedruckt, aber. Und dann 95 bis 110 Grad, da erweicht es halt. Also wenn ich halt das in kochendes Wasser schmeiße, so ein Legostein, dann, weiß nicht, beim Legostein vielleicht nicht, vielleicht haben die noch irgendwas drin, was es verhindert, aber dann wird es halt irgendwann ein bisschen, gibt es dann nach. ABS, ich habe mal bei Wikipedia nachgeguckt, da gibt es echt eine Liste von Gefahrenhinweisen. Also Dämpfe reizend ist untertrieben. Da steht, dass es halt die Atemwege reizt und dass man das nicht verschlucken soll und alles Mögliche. Da gibt es eine ganze lange Liste, aber wir kennen das, also das ist eben wirklich in diesen Legosteinen, die sind aus diesem ABS, also da können halt auch Kinder mit spielen, wenn es denn nicht gerade verdampft oder so. Das kennt ihr auch alle, denke ich, wie das aussieht und wie das riecht. Das, da kann man auch gut die Materialien unterscheiden, die einfach mal anzünden und mal riechen und wenn es ätzend ist, dann ist ABS. Das kann man auch kaufen in verschiedenen Farben, fluoreszierend, Glitter ist da drin manchmal oder so, oder transparent, da gibt es ganz verschiedene Materialien. Habe ich hier so ein Glitter? Nee, habe ich nicht. Aber eins fluoresziert hier. Ja, da gibt es ganz verschiedene Varianten. Die ganze Chemoindustrie, die hat da ganz, oder Chemieindustrie, die hat da schon eine Menge geleistet. PLA? Ja.
Wie sieht denn die Glättung mit Acetondampf aus? Davor, die Folie.
Habe ich das hingeschrieben?
Davor.
Ja, davor habe ich das echt. Ah, stimmt, beim ABS, klar, logisch. Ja, interessant. Also im Prinzip so wie mit diesen Fingerabdrücken. Man nimmt halt irgendwie so ein Glas, irgendwie lässt da Aceton drin verdampfen. Das macht man mal mit der Hitze. Also man nimmt so ein Glasbehältnis, das Aceton ist schwerer als Luft, bleibt also da drin, man muss einen Deckel drauf machen, damit es nicht so durchweht. Aber letztendlich machst du so eine kleine Pfütze von Aceton da rein, in so ein Glas, legst es auf eine Heizplatte, 80 Grad oder sowas, irgendwann, wenn es halt anfängt zu verdampfen, das sieht man an dem Glas, wie es langsam so ein bisschen kondensiert, also man sieht da so eine Linie hochgehen irgendwie, das heißt, man kann ziemlich genau sehen, bis wohin das mit Aceton voll ist. Und dann muss man von oben sein Objekt da reinhängen, irgendwie, dass es möglichst irgendwo ansetzt, und dann löst es das ABS auf und dann fließt das ABS relativ flüssig darunter. Und das macht die Oberfläche ziemlich glatt, das sieht echt ganz cool aus, aber es ist Tatsache so, wenn du jetzt irgendwie so einen Zylinder machst, dann ist der oben schmaler und unten dann dicker. Also wenn man das jetzt so beim Druck kontrollieren könnte, dann wäre das ein geiles Verfahren. Also wenn du halt genau so druckst und nachher ist es dann wieder gerade, also da kann man tolle Sachen mitmachen. Aber mit der Maßhaltigkeit ist es immer problematisch bei sowas. Haben wir auch schon gemacht, riecht auch blöd, aber geht. Das kann man mit PLA nicht machen leider, schade eigentlich. Ich habe da so ein bisschen Methylethylketon heißt das Zeug, glaube ich, oder so, oder Butanol. So organische Lösungsmittel, aber dieses PLA reagiert da ganz anders. Also ich habe das auch dem Dampf ausgesetzt und das da reingehängt und das quillt alles irgendwie auf. Also das PLA saugt sich da auf, wird irgendwie dicker, quillt auf, das verbindet sich vielleicht auch besser, aber die Oberfläche wird nicht glatt davon und es fließt auch kein Material durch die Gegend. Das gibt nicht die und dann nimmt man es raus und dann ist halt dieses Lösungsmittel da drin und das geht auch so schnell nicht wieder raus. Das ist danach echt weich und ja, also ich habe da noch nichts mit erzeugt. Das braucht ein bisschen weniger Schmelzpunkt, das PLA. 150, 160 steht in Wikipedia. Ich druck immer so mit 220 Grad und habe auch schon mit 260 Grad gedruckt, dann wird es halt so richtig flüssig. Da kann man so ganz feine Strukturen basteln. Allerdings hat man ein Problem mit der Hitze, die in dem System aufsteigt und da oben das Filament schmilzt, da wo es transportiert werden soll und so. Ist schwierig zu handeln, so hohe Temperaturen, je nach Hardware. Auch hier die Erweichung 50 bis 90 Grad, also da kann man zum Beispiel, benutzt man das PLA auch gerne, wenn man einen Drucker hat, der zwei verschiedene Filamente verarbeiten kann, also der zwei Spitzen hat, mit denen er druckt, Hotends, dann kann man in dem gleichen Druck zwei Materialien verwenden und dann kann man halt so Stützstrukturen mit diesem PLA drucken und das andere mit dem ABS und dann schmeißt man das Ganze dann ins kochende Wasser. Und danach, nach ein paar Minuten holt man es wieder raus und dann ist das so ein Glibber, dieses PLA, den man da rausholen kann und dann hat man halt Stützmaterial gedruckt, was man danach wieder wegwäscht. Dafür ist das auch ganz gut. Ansonsten ist es halt so biokompatibel, ist der Begriff. Ich weiß nicht so recht, aber es ist halt aus Milchsäuren. Also jedes einzelne Molekül, was da zusammengesetzt sind, ist irgendeine Milchsäure. Die gibt es auch nochmal in anderen Varianten. Und man kann die auch toll mit allem möglichen Zeug bunt machen und auch Glitzer rein. Flexibel haben wir hier irgendwo, hier. Das ist auch ein schönes Zeug, das ist so ein bisschen gummiartiger, schwierig zu drucken, wegen des Transports auch, aber damit kann man etwas drucken, was nachher noch weich ist. Aber das sind natürlich alles Additive, die auch, weiß nicht, ob die biokompatibel sind, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht. Also Glitter ist partykompatibel. Ja, habe ich alles. Gut. So, dann gibt es noch ein paar Materialien. Mit dem Holz hat es angefangen. Da hat irgendjemand gesagt, ich mache jetzt mal Filament, da ist Holz drin. Ich habe das auch mal mitgebracht. Schade, dass ihr das alle nicht sehen könnt. Ja, kann ich machen. Rumgeben kann ich es auch. Mal ein Stück. Ein Stück ich, ein Stück du. Das ist halt auch Plastik, aber da sind Sägespäne drin. Ganz feine Sägespäne. Und da kann man das gleiche machen wie mit dem Zucker. Wenn man die Temperatur ändert, dann sieht man da links, dass sich auch die Farbe des Materials ändert, weil es einfach so ein bisschen verkohlt. Oder wenn man langsamer druckt, dann das Material langsamer durch die Spitze fließt. Dann gibt es so ein Kupferfilament, das funktioniert nach einem ähnlichen Prinzip. Das habe ich auch erst vor kurzem gesehen. Steff weiß da bestimmt ganz viel drüber schon. Das kann man drucken und dann sieht es so aus wie links, so ähnlich. Und wenn man es dann poliert oder anschleift, dann kriegt es so einen metallischen Look. Inwieweit das wirklich so toll aussieht, weiß ich noch nicht. Ich habe da noch nicht so viel von gesehen. Und es schimmert metallisch, es ist auch echt schwerer. Also man merkt, dass es anders ist. Dann gibt es rechts noch das Steinfilament. Das ist halt auch wieder so, da ist dann irgendwas reingemahlen, halt irgendein Steinzeug, aber im Prinzip ist es Plastik. Das ist alles in Plastik gebunden. Dieses Kupfer PLA, das leitet auch nicht. War jetzt echt enttäuschend, fand ich das. Also, weil damit hätte man so Leiterbahnen drucken können, aber es ist einfach so viel Plastik, dass es nicht mal leitet. So, genau. Jetzt zum selber Drucken. Jetzt wollte ich euch mal kurz erklären, wie das ist, wenn man selber drucken will. Also ich habe da links so ein Objekt, Yoda als Kopf. Ich hoffe, ihr könnt es sehen, dass das alles so kleine Dreiecke sind. Ja, das kennt ihr vielleicht auch so aus 3D-Grafikprogrammen schon gesehen. Und da gibt es so ein Dateiformat STL. Muss man eigentlich nur kennen, wenn man 3D druckt, finde ich. Aber diese ganzen Programme wollen halt so gerne so ein STL haben. Und das besteht halt aus diesen Dreiecken. Rechts sieht man dieses Dateiformat. Das ist wirklich so eine Liste. Ist jetzt nicht, das ist nicht Yoda, der da rechts aufgelistet ist, sondern irgendwie einen Cube. Und da hat man einfach immer so drei Punkte, die miteinander ein Dreieck bilden und noch drei Punkte und noch drei Punkte und noch drei Punkte und so weiter und so fort. Und also Triangle Soup nennt man das auch, also Dreiecksuppe. Das sind halt einfach lauter Dreiecke. Die hängen nicht im Zusammenhang unbedingt. Die kann man zwar jetzt zu Objekten ein bisschen machen, aber es ist nicht klar, wo außen und wo innen ist und so. Und wenn jetzt Software damit klarkommen muss mit dem Format, dann muss man halt die ganze Geometrie erstmal verstehen. Und auch Rundungsfehler führen dazu, dass vielleicht Dreiecke nicht aneinander liegen, sondern eine kleine Lücke ist und so. Und alles sind so Probleme, mit denen die Software dann umgehen muss, wenn die versucht, der Slicer versucht, aus dem Objekt dann Schichten zu machen. Da sieht man jetzt den Yoda-Kopf irgendwie, wie er in so eine Art Treppen Gang irgendwie verwandelt wird, also wo jede Schicht halt irgendwie eine Scheibe ist. Das ist schon nicht wenig geometrisch anspruchsvoll. Man hat nämlich so, kann auch Löcher da drin haben in dem Material. Also es sind halt so Polygone in Polygonen und das muss man schon erstmal richtig machen. Dann auf der rechten Seite sieht man die ganzen Bahnen und zwar da in der Vergrößerung kann man sehen, dass außen der äußere Rand ist halt der gelbe, das ist halt so praktisch der Umriss jedes Mal von dem Objekt. Dann kommen zwei Reihen oranges Material, das ist einfach der innere Rand, die sind einfach hier mal getrennt, weil das zwei verschiedene Geschwindigkeiten sein sollten dann. Und in der Mitte ist halt blau das Filling, also das Ausfüllen des Objekts. Und das ist oft wichtig, gerade wenn der Kopf zugehen soll nachher mal, wo man dann halt irgendwie eine Luft drucken will und so ein Dach drucken will, da muss man halt irgendwie unter Material haben, schon deswegen muss man das Filling haben. Und außerdem, je nach Wandstärke, ist es dann stabil, wenn es gefüllt ist oder nicht. Man kann auch Material sparen, wenn man das Filling sehr fein macht oder so. Wäre auch super, das Filling einfach nur so zu machen, dass es nur Stabilität liefert und möglichst wenig Gewicht. Da kann man auch noch eine Menge machen. Machen die Programme bisher noch nicht. Bisher sieht so eine Schicht so aus. Dieser Slicer eben, dieses Programm, was diese Schichten macht und dann diese ganzen Polygone erzeugt, die da gedruckt werden sollen, die setzt diese Polygone nachher in eine Reihenfolge, die abgefahren werden kann. So nacheinander, also erst den äußeren Ring, dann den inneren Ring, dann den nächsten inneren Ring und dann den Strich und dann den Strich und dann den Strich. Und diese Anweisungen sind halt richtig so die Anweisungen für den Drucker. Fahre jetzt mit dem Motor dahin oder fahre in die Position oder mache das Hotend jetzt auf eine bestimmte Temperatur oder so. Und das ist der G-Code. Das steht jetzt hier rechts. Da ist oben so ein Parameterset in Kommentaren. Das hat der Slicer da reingesetzt, damit man nachher noch weiß, was man da eingestellt hat. Aber in der Mitte ungefähr geht's los mit M104. Da wird eine Temperatur gesetzt auf 200 Grad. Dann G28 ist halt Home All Access, also alle Motoren zurückfahren. Die werden alle an so irgendwelche Schalter rangefahren, damit man weiß, wo 0 ist und so weiter. Also eine ziemlich einfache Struktur. Da sind auch lauter Kommentare hinten dran, also der Code ist ziemlich kurz. Dann geht's irgendwann, nachdem Temperatur gesetzt wird, wird gewartet, bis die Temperatur erreicht wird. Muss man ja machen. Und dann ein bisschen Einstellungen und dann geht's los irgendwie mit der ersten Schicht. Dann diese E-Befehle sind dann auch den Extrudermotor anschalten, glaube ich, um eins höher zu fahren und so weiter und so fort. Und dann gibt's halt irgendwie so ein Polygon, was abgefahren wird. Hier sieht man auch wieder, Filling ist hier gelb, rot ist der äußere Radius, der äußere Rand, grün ist der innere Rand. Und die blauen Striche sind die Travel Moves, also die Bewegung, ohne dass Material hinzugefügt wird. Das soll natürlich möglichst wenig sein. So ein Traveling Salesman Problem, was man da zu lösen hat. Dieser G-Code ist ziemlich alt, den gibt es auch schon so von NC-Fräsen und das ist ein echt altes Zeug. Die ganzen 3D-Drucker-Leute haben sich gesagt, ey, das nehmen wir doch mal einfach und komm, lass uns da mal ein paar neue Codes einfügen, weil geht noch nicht. Und so ist da so ein Dialekt entstanden, den diese 3D-Drucker verstehen, aber der nicht wirklich im Standard drin war. So ein paar Befehle sind da halt neu. So, und jetzt können wir mal drucken. Jetzt sind die Folien zu Ende. Ja, vielleicht habt ihr auch noch Fragen. Ja, aber jetzt, ihr habt das Mikrofon.
Genau. Jetzt kommt die Frage, die natürlich immer wieder kommt. Welchen Drucker kannst du als Einsteiger empfehlen?
Mhm. Ich habe die Ultimaker verlangt. Nein, ich kann da nichts zu sagen. Also weil du kannst dir für 300 Euro bei Chibo einen Drucker kaufen, den kannst du hinstellen, ein bisschen rumprobieren und dann kannst du was drucken und dann entdeckst du, eigentlich will ich größer drucken wollen. Und dann kaufst du halt einen anderen Drucker. Also du verstehst ja erst, was du machen kannst damit und so. Also zum Lernen ist eigentlich egal. Ja, dann gibt's halt, ich habe mir damals diesen Ultimaker hier geholt, der aus Holz ist, der ist so, der sieht lustig Euro. Aus, aber der ist, kommt halt so einem Paket, das ist so eine Kiste und da sind lauter Holzteile drin, in der Mitte sind die ganzen Kleinteile drin, die macht man alle raus, dann montiert man das ganz schön und das Ding, wenn man zusammengebaut hat, kann man das auch immer reparieren, so super Sache. Hier steht, daneben steht der etwas neuere, der wird so geliefert, wie er da ist. Diese Prusa-Modelle sind natürlich toll, weil die Open Source sind und so. Man kann sich halt die Teile da runterladen, geht zu jemandem, der einen 3D-Drucker hat oder eventuell auch so ein Plexiglas-Laser-Cutter und macht sich die Teile und schraubt die zusammen. Das ist auch eine super Sache. Je nachdem, was für einen Anspruch du haben willst. Ob du dich mit der Maschine befassen willst oder ob du einfach nur drucken willst oder ob du es deinen Kindern einfach mal hinstellen willst oder so.
Ich habe von verschiedenen auch Webseiten gehört, dass dieser German RepRap gar nicht so schlecht sein soll. Dieser Neo oder wie der heißt?
Ich habe den nicht Kein ausprobiert.
MV? Ah, okay. Hätte er sein können.
Nee. Die Frage, was du machen willst. Also, wenn du zum Beispiel ABS drucken willst, hast du gelernt jetzt vorhin, ne, brauchst du so ein Heizbett. Das muss drin sein. Sonst kannst du es vergessen. Jedenfalls bei größeren Objekten. Das ist schon so eine Feature-Schlacht. Ja. Wenn du so Geräte hast, die versuchen hier den oberen Teil hier abzukühlen, das ist eine gute Idee, ja, habe ich auch erklärt irgendwie. Ich kann dir jetzt eigentlich keinen Drucker empfehlen. Wir haben einen selbstgebastelten Drucker noch, einen Drucker, den wir gedruckt haben, hätte ich auch gern mitgebracht. Der ist so hoch, der hat so drei Stangen an der Seite oder drei Doppelstangen, an denen Schlitten hoch und runter fahren und in der Mitte fügt sich das zu so so eine Plattform, so ein Delta-Printer nennt sich das
genau.
Halt. Und der fährt halt mit all diesen drei Dingern hoch und dadurch bewegt sich dann unten der Kopf. Das Ding ist schön agil, hat aber auch ein paar Nachteile.
Man kann schöne Vasen drucken.
Ja, ja. Und das kann man ziemlich lang bauen und so. Ja, ja, klar. Also da ist echt alles offen. Du kannst so ein Ding selbst herstellen oder dir bei Chibo eins kaufen. Ich würde irgendwas nehmen, was ich wieder in Ordnung bringen kann, wenn ich damit dauerhaft drucken will, vor allem mit mehreren Leuten, wenn man es teilt irgendwie. Deshalb finde ich halt dieses Holzding, das steht jetzt 3 Jahre bei uns in der Raumfahrtagentur und da kommen Leute an, ey, ich will mal drucken und wenn ich so sehe, dass sie ungefähr das Ding nicht gleich kaputt schlagen, dann drucken die damit und vielleicht ist es danach dreckig oder so, aber ich kann es halt auseinandernehmen, sauber machen, wieder zusammensetzen und fertig. Und ich krieg, ja, genau, ein bisschen weniger, glaube ich, inzwischen, diese Selbstzusammenbau-Variante. Du kannst aber auch, ich glaube, als ich es gekauft habe, konnte man 100 Euro sparen, wenn man die Teile selber lasert. Ah ja. Ja, ja. Also einfach mal angucken und gucken, was die Drucker so drucken. Noch mehr Fragen? Ja, stimmt.
Welche Software gibt es, um diesen Drucker anzusteuern? Muss ich das alles in G-Code eingeben oder gibt es Oberflächen dafür?
Ja, komme ich jetzt direkt zu der Frage eigentlich, weil also als ich angefangen habe mit dem Drucker, da gab es so eine Open Source Software, die anderen fertigen Lösungen habe ich mir gar nicht angeguckt, die war ziemlich kompliziert zu konfigurieren, die hat seltsame Parameter gehabt, weil sie kompliziert, hat irgendwas ausgeguckt, was G-Code war, das muss ich dann noch irgendwie anpassen, damit es mit dem Drucker läuft, das war saukompliziert. Also das war wirklich schwierig, fand ich. Dann gab es mal, dann gab es fertige Slicer. Einer davon heißt Slicer mit so einer 3 drin. Den habe ich benutzt eine Weile lang. Das ist so ein Programm, was den G-Code erzeugt. Den kann ich dann mit einem anderen Programm auf den Drucker spielen. Dann spielt er das einfach ab, wie so eine Kassette, die man so abspielt. Der hier hat so eine SD-Karte drin, auf die man einfach dann die Daten spielt. Dann steckt man sie rein, wählt das, die Datei aus und dann druckt er los. Also diesen G-Code erzeugt man immer.
Muss ich das dann selbst schichtenweise eingeben? Oder nee, wie geht das?
Ich zeig dir das. Pass auf. Also was man heute nimmt, ist zum Beispiel, und die Software, die ich für den Ultimaker nehme, ist die auf dem anderen Bildschirm. Nein, hier. Die heißt Cura. Kurz mal hier. Nee, na egal. Cura. Also man sieht ja hier, das ist schon ein bisschen gelabelt für den Ultimaker irgendwie, weil da die Settings auch drin sind. Die Firma hat damals auch sich entschieden, diese Software einfach mit anzubieten. Deshalb steht da auch, ist das optisch schon so gemacht. Man hat da den Druckraum blau visualisiert. Und ich kann hier mir einen Stuhl nehmen erstmal. Sonst ist das doch albern. So, jetzt gucke ich euch nicht mehr an. Aber egal. Hier kann man ganz einfach so, ich sage, einen schnellen Print, normalen Print oder eine gute Qualität. Jetzt seit neuestem kann man auch Ulti-Qualität machen. Das lässt sich sicherlich noch steigern. Hier wählt man das Material aus und dann sagt man ihm noch, ob er auch den Support drucken soll, also ob er es versuchen soll, die Sachen, die er meint, die nicht stabil sind beim Drucken, während des Drucks, ob er die abstützen soll. Und dann geht's eigentlich los. Dann lädt man jetzt hier eine Datei. Auf dem anderen Bildschirm allerdings. Da kann ich auch nichts verschieben, oder was? Nee. Ist doch egal. Genau, ist egal. Das hier, so. Habe ich jetzt so einen Lego-Stein, den Lego nicht kennt, hat. Da sagt er mir jetzt hier, hat man jetzt nicht so gut gesehen, aber hier gab es so einen Fortschrittsbalken. Das war der Slicer, der das Ding einmal durchgerechnet hat. Der also dieser Dreieckssuppe Schichten gemacht hat, Polygone gemacht hat, Verfahrwege gemacht hat und letztendlich G-Code da ausspucken kann.
Aber dieses Lego-Bauteil muss ich erstmal modellieren. Das muss ich machen.
Das muss man modellieren. Das ist jetzt hier aus dem Internet runtergeladen. Hat jemand anders modelliert? Ja, modellieren ist auch so ein Thema. Habe ich mir jetzt ein bisschen gespart für die Präsentation. Also aus zweierlei Gründen. Erstens ist es halt noch ein echtes Thema, wenn man so mit 3D-Objekt-Modeling-Software anfängt. Und zweitens benutze ich, weil ich Softwareentwickler bin, was ich tippen kann. Und das ist nicht jedermanns Sache. Das heißt, OpenSCAD ist so eine Open-Source-Software, damit kann man letztendlich so Schleifen machen oder beziehungsweise irgendwie so sagen, ich mache jetzt hier einen Cube an der Koordinate mit dem und der Größe und dann malt er halt so einen Block. Dann macht man einen zweiten Block, den nimmt man da raus und so baut man so ein Objekt. Ja? Und so kann man modellieren. Also modellieren ist wirklich so eine Sache, muss man sehen, wie man, ob man da der Designer ist oder der Programmierer ist, muss sich einfach eine Software suchen. Oder was auch ganz gut geht, ist, wenn man sich damit gar nicht befassen will, es gibt auf so Webseiten, die solche Modelle anbieten, oft parametrisierbare Modelle. Gerade so mit OpenSCAD kann man dann halt so, das ist halt so ein Programmcode, der dieses Objekt erzeugt und hat man oben so ein paar Variablen, die man einstellen kann, Größe, Radius oder so und dann wird es größer, das Objekt. Oder hat eine andere Maße. Oder bei Zahnrädern, wie viel Zähne soll das Zahnrad haben und so weiter und so fort. Und da kann man halt, ohne eigentlich selbst zu modellieren, Objekte erzeugen, die man braucht. Das ist auch ganz praktisch. Hier gehe ich jetzt mal davon aus, ich habe das jetzt irgendwo aus dem Internet geklaut und kann es jetzt eigentlich drucken. Bevor ich es drucke, wollte ich hier nochmal die ganz tollen Überhang, hat man hier nicht. Da habe ich auch noch nicht gesehen, ehrlich gesagt, habe ich nicht drauf geguckt. Aber was super interessant ist, ist hier Layers. Da sieht man jetzt den Verfahrweg, den er sich gedacht hat dafür. Ich kann jetzt hier mit so einem Slider durch die Schichten gehen. Und es fängt halt irgendwie mit dem Muster hier an. Wieder außen, innen. Und die blauen sind die Bewegung ohne Material aufzutragen. Und dann macht er jede Schicht, komischerweise immer anders. Bis dann irgendwann eine Schicht kommt, wo er praktisch den Deckel drauf macht und dann kommen diese Nippel an den Stein, dass man die zusammenfügen kann und dann irgendwann macht er auch die zu. Ich habe sowas, habe ich das mitgebracht? Ja, ich glaube schon. Bitte? Also ehrlich gesagt hat er mit Füllmaterial gedruckt, aber die Schichten, die Füllmaterial brauchen, sind eigentlich die, dass, weil der Deckel dicker ist als, also der Deckel hat Füllmaterial drin. Der Stein ist natürlich hohl und dieses Material, was so aussieht wie Füllmaterial, ist natürlich das Material, was wichtig ist, damit die Steine zusammenklicken. Das ist halt so in dem Modell drin. Das Füllmaterial würde ja der Slicer erzeugen und würde damit einfach irgendetwas, was eigentlich voll, also Hohlraum ist, mit irgendwas füllen. Insofern ist da eigentlich kaum Füllmaterial drin. Ich weiß gar nicht, ich muss gleich mal den Stein suchen. Ich kann es ja mal anschmeißen. Ja. Und dann suche ich mal diesen Stein und dann können wir mal, also könnt ihr euch mal alle mal aufstehen und ich kann euch mal sagen, ihr könnt, wenn ihr euch für diese ganzen Slicer und Geometrie und diesen ganzen Kram, der da passiert, interessiert, dann sprecht mit Micha. Micha, steh mal auf kurz. Oder heb mal, genau. Der baut sowas. Der weiß ja ziemlich gut Bescheid. Da hinten sitzt Steff, könnt ihr alle nicht sehen, hat eine Brille auf und die hat sich mit den Materialien beschäftigt und mit der Nachbearbeitung von Materialien, also Schleifen und was auch immer alles. Super interessant. Und dann sind hier noch ein paar Leute, die auch an solchen Geräten arbeiten oder mit solchen Geräten arbeiten. Und Schub ist auch noch ein guter Ansprechpartner, der druckt ganz viel, genau der mit der Brille da hinten. Genau. Und dann schmeiße ich das mal an und dann können wir einfach mal, könnt ihr noch Fragen stellen beim Zugucken.
Eine Frage noch, ja. Vielleicht kurz.
Ja.
Wo du jetzt diesen schönen Lego-Stein hast, kann man auch bei diesen Verfahren, die hier angewandt werden, hinterher mit Aceton oder ähnlichen Verfahren eine Glättung bewirken oder würde das nur dazu führen, dass das Material zersetzt und die Festigkeit gefährdet wird?
Also es kommt aufs Material an. Also ABS habe ich jetzt, weiß ich nicht, ob ich das hier habe, hat vielleicht Peter hier irgendwie, das Schwarze, genau, das stinkende Zeug hier, das reagiert auf Aceton mit Oberflächenglättung, also da kann man wirklich was erreichen mit dem PLA kannst du das nicht. Also wenn ich jetzt diesen Legostein jetzt drucke, das ist eher so, wenn ich das mit so einem organischen Lösungsmittel anlöse, dann ist es danach biegsam und ich muss es trocknen lassen und es sackt zusammen und es wird ganz doof. Also da kann man nicht viel mit erreichen. Aber da ist auch Steff, die hat vielleicht auch probiert damit, da ist ein guter Ansprechpartner nochmal, wie man die einzelnen Sachen nachbearbeitet. Noch eine Frage, die man nicht persönlich stellen kann?
Sonst würden wir jetzt nämlich zum Workshop-Teil übergehen und mit Film aufhören. Ihr habt die Leute gesehen, die ihr ansprechen könnt. Nochmal der Hinweis, dienstags und donnerstags ist hier offen für alle, wenn ihr auch so einfach mal vorbeikommen wollt. Hier gibt es auch, der Drucker ist von hier zum Beispiel. Nächster Datengarten wird im Monat kommen und dann viel Spaß noch.